LDL unter 55 oder 70 oder vielleicht beides, je nach Risiko. Die Lipidmedizin dreht sich bekanntlich seit Jahren im Zielwertkarussell. Noch mehr Speed wird es jetzt aber geben, nämlich durch eine neue Leitlinie. Und die heißt, oho, nicht mehr Cholesterol-Guideline, sondern Dyslipidämie-Leitlinie. Was hat sich geändert? Was ist neu da drin? Und was sagen wir dazu? Das besprechen wir heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Dennis Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Ich bin mir nicht so sicher.
Wieso?
Chuck Norris ist gestorben.
Ja. Chuck Norris ist doch gar nicht tot.
Und wenn er es wäre, müsste der Tod beerdigt werden.
Danke.
Ja. Naja. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob man diese ganzen Chuck Norris-Witze noch ruhigen Gewissens erzählen darf. Zum Beispiel Herrn Nössler, wie Chuck Norris aus dem Wasserhahn trinkt. Wissen Sie das?
Nee.
Auf Ex.
Ja.
Ich meine, passend zur heutigen Episode, Herr Nössler, wenn Chuck Norris hohe Blutfette hätte, dann hätte er kein LDL-Problem, sondern das LDL hätte wahrscheinlich ein Chuck Norris-Problem.
So ist es.
Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich tot ist. Wir werden das noch klären, okay?
Ja, wir werden das klären. In jedem Fall ist das nicht pietätlos. Es ist doch schön, wenn jemand geht, so weltlich geht und dann trotzdem sowas von ihm bleibt, oder?
Ja.
Das ist doch eigentlich eine Ehre.
Ja, nein, ganz im Ernst. Also bei allen Chuck Norris-Witzen finde ich traurig, aber das ist der Gang der Dinge.
Aber er hinterlässt uns was. Das ist das Gute auch an diesem Gang der Dinge. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob wir heute die Norrisifizierung der LDL-Zielwerte hier hinkriegen in dem Podcast. Wir versuchen es ja gelegentlich.
Wir geben jedenfalls unser Bestes.
Und damit sind wir direkt im Thema, nämlich in einer neuen US-amerikanischen Leitlinie, über die wir heute sprechen. Formal gibt es ja nur diese eine Publikation, aber ich kann schon mal vorwegschicken, es wird ein paar mehr Fußnoten geben. Wichtigste Frage, wo tun wir das alles hin?
In die Shownotes.
In die Shownotes. So, und über genau eine Publikation, das ist die maßgebliche, wollen wir heute sprechen, nämlich eine neue Leitlinie zum Management von Dyslipidämien in den USA. Ich versuche jetzt mal ganz kurz aufzuzählen, wer da alles dahinter steckt. Und ich werde die Akronyme nicht aussprechen. Das darf sich jeder und jede selbst zusammensuchen. ACC, AHA, AACVPR, ABC, ACPM, ADA, AGS, APHA, ASPC, NLA, PCNA.
MSG, LLMA.
Oder so ähnlich. Genau, ich glaube, alle wissen, was sie meinen. Also, Martin Scherer ist noch wach. Wir haben ihn nicht im Akronymgewitter verloren. So weit, so klar. Ist schon ein bisschen bekloppt, oder? Jetzt mal an das Herz, Martin Scherer. Ist schon ein bisschen bekloppt, dieser ganze Absenderreigen da. Und tut das echt Not? Also muss da jeder irgendwie so seine Bühne bekommen?
Naja, das ist so ein, wie soll ich sagen, großherzliches Initiationsritus-Gehabe. Ja. Guckt mal, wer hier kommt. Guckt mal, was für eine Wucht diese Empfehlungen haben.
Okay, man hätte auch einfach drüber schreiben können, von allen.
Ja, genau.
Gut, also, wir sprechen über eine neue Leitlinie zum Management von Dyslipidämien. So heißt sie tatsächlich. Die ist auch interessant, in zwei Journals gleichzeitig und zwar auch identisch publiziert worden. Einmal im JACC, das ist das Journal der American
College of
Cardiology.
Cardiology.
Dankeschön, Herr Scherer. Und parallel dazu in Circulation, das ist das Journal von der AHA. Ich würde sagen, Martin Scherer, wir begrenzen uns auf diese beiden maßgeblichen kardiologischen Fachgesellschaften heute mal. Da ist die doppelt erschienen und sie löst die ältere Leitlinie ab, die ist von 2018. Das ist also schon mal 8 Jahre her. Chapeau, die hieß damals wirklich noch Blood Cholesterol Guideline. Und es gibt jetzt gleich einen Spoiler noch von mir. Es gibt auch ein Perspective in Circulation dazu. Es gibt auch 2 Editorials. Und in diesem Perspective-Artikel in Circulation steht direkt irgendwie schon im Titel drin, dass diese neue Leitlinie viel komplizierter ist als die alte. muss ich sagen, ist jetzt nicht so gute Werbung, erstens. Und dann gibt es eben noch begleitende Editorials, die sind auch identisch in den beiden Journals. Die haben die Leitlinienautoren gleich mal selbst geschrieben. Und da steht drin, ja, tolle neue Leitlinie, aber eigentlich ist die schon wieder outdated. Die müssen wir jetzt direkt wieder aktualisieren. Und das Problem dabei ist die sogenannte Vesalius-CV-Studie. Die hatten wir hier im Podcast auch schon mal besprochen, da kommen wir gleich noch zu. Aber erstmal jetzt zum Titel, Herr Scherer. Die hieß Cholesterol Guideline und jetzt heißt sie Dyslipidämie Guideline. Warum? Was könnte da eine Rationale sein?
Ja, vielleicht hat man gemerkt, dass Cholesterin als Überschrift zu eng geworden ist. Mhm. Und da steckt schon auch der Anspruch dahinter, dass die Leitlinie nicht mehr nur LDL verwalten will, sondern das gesamte atherogene Lipidmilieu neu ordnen will, also auch die Triglyceride, die Remnant-Partikel, das Lipoprotein A. Passt Herr Nössler zur Aufklärung der Medizin in der Prävention? Man bläht erst den Leitlinientitel auf oder das Handlungsfeld und Themenspektrum der Leitlinie und danach bläht man die Medizin auf.
Okay, also von der LDL-Verwaltung zur Medizinaufblähung. Das ist auch schon mal ein Zwischenfazit hier an der Stelle. Sind wir da so ein bisschen rückschrittlich, wir Deutschen, was das angeht? Sind die US-Amerikaner uns einfach mal wieder weiter, fortschrittlicher?
Naja, zumindest sind wir zurückhaltend, wenn es darum geht, jede neue Risikoentität sofort therapeutisch zu bespielen. Mhm. Also die US-Leitlinien, die fangen schon sehr früh an, was die machen. Und das wird heute der rote Faden werden, die leiten aus einer biologischen Plausibilität klinischer Handlungsoptionen ab. Mhm. Und warum das nicht geht, werden wir heute wahrscheinlich zeigen.
Genau, und wenn ich da...
Haben es auch schon tausendmal gezeigt, gefühlt.
Ich wollte das gerade ein bisschen spoilern. Ja. Es könnte durchaus repetitiv werden hier und da. Ist jetzt aber nicht
gut,
so schlimm,
aber
oder?
Nicht abschalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Kurz noch vorweggeschickt, ich meine, das müsste so alles Open Source sein. Wäre bei Guidelines auch ein bisschen blöd, wenn das nicht so wäre. Sind hier auch schlappe 134 Seiten. Wir haben uns ein bisschen was da rausgesucht. Wir werden die jetzt nicht komplett durchgehen, weil wir uns eigentlich kurz halten. Nur so ein paar Dinge, die vielleicht interessant sein können. Das erste ist das Thema Risikoberechnung. Wir haben ja auch die neue KVP-Leitlinie, haben wir drüber gesprochen mit Günter Egidi. Und in den USA sollen jetzt künftig...
Bitte KVP, Herr Nössler.
Ach, Entschuldigung. Entschuldigung, die S3-Leitlinie zur kardiovaskulären Risikoprävention in der Hausarztpraxis.
Ja. Wollen wir niemanden hier abhängen.
Entschuldigung. Genau, ich versuche es nochmal kurz, aber Sie haben vollkommen recht, man sollte die Akronyme mindestens einmal aussprechen. Also, in den USA will man jetzt mit dieser neuen Leitlinie hergehen und sagen, zur kardiovaskulären Risikoermittlung oder Berechnung soll man bitteschön die Prevent-Gleichungen der AHA benutzen. Früher üblich waren diese sogenannten Pooled Cohort Equations, PCE. Und dann geht es weiter. Bei Erwachsenen zwischen 30 und 79, die noch kein Ereignis hatten, also Primärprävention, sollen eben genau diese Prevent-Gleichungen zur 10-Jahres-Risiko-Abschätzung eingesetzt werden. Müsste man vielleicht noch mal kurz erklären, Martin Scherer, was ist der Unterschied zwischen diesen neuen Prevent-Formeln und diesen alten PCEs?
Ja, diese PCEs, also diese Pooled Cohort Equations, die waren im Kern ein populationsbasiertes Risikomodell. Das waren wenige, aber gut validierte Variablen mit einem klaren Endpunkt. Und insgesamt war das Modell, wie soll ich sagen, darauf angelegt, Komplexität zu reduzieren und Entscheidbarkeit zu ermöglichen. Und jetzt Prevent verfolgt ein bisschen einen anderen Ansatz. Das sind mehr Variablen, ein breiteres Krankheitsverständnis, eine stärkere Individualisierung. Und es wird dadurch nicht einfacher. Man könnte auch in unserer Denke könnte man sagen, PCE, das war ein Werkzeug zur gemeinsamen Entscheidungsfindung und Prevent ist eher ein Instrument zur algorithmischen Risikostratifizierung.
Da ist schon, wenn ich Sie richtig verstehe, eine Wertung drin, dass PCE für die Primärversorgung sehr viel einfacher war.
Ja.
Und jetzt kommen wir in das, was Sie eben so schön nannten, Medizinaufblähung.
Ja, ganz genau.
Okay.
Ja, man könnte auch sagen, Pseudopräzision.
Pseudopräzision, ja. wir hatten doch auch mal Präzisionsprävention mit dem irgendwann anderer Stelle. Da haben wir uns, glaube ich, auch lustig gemacht über LPA. Nochmal zu Prevent. Man sieht das immer häufiger. Es gibt immer mehr Publikationen in den letzten Jahren dazu. Wir wissen, in Deutschland gibt es Ariba. Wir wissen aus den Gesprächen, die wir jetzt zuletzt geführt haben, dass es auch eine Annäherung gibt zwischen Allgemeinmedizin und Kardiologie, dass man eben sagt, wir können auch diesen europäischen Score 2 benutzen zur Risikoabschätzung für die Beratung dann Ariba. Und jetzt kommt aber in der Kardiologie-Szene immer mehr dieses Prevent. Und kann es nicht passieren, dass da quasi aus Übersee jetzt so ein neuer Standard in die kardiologische Debatte reinschwappt und wir uns damit mehr beschäftigen müssen in Zukunft?
Naja, zumindest müssen wir drüber reden. Also der Gedanke ist erstmal gut. Der Blick wird jetzt geweitet vom klassischen Atherosklerose-Risiko hin zu einem kardiovaskulär-renal-metabolischen Risiko. Da waren die alten PCI schlanker und Prevent packt jetzt eben noch die Nierenfunktion obendrauf und das HbA1c, soziale Faktoren sogar noch.
Mhm.
Und es wird vielleicht dann das Risiko etwas realistischer abgebildet, aber es wird auch deutlich weniger übersichtlich. Man kommt vielleicht der Wirklichkeit näher, aber entfernt sich schon ein Stück von der Alltagstauglichkeit.
Mhm. Aber an der Stelle im März, muss man sagen, wir zeichnen am 20. März abends auf, würden Sie nicht ausschließen, dass man Prevent vielleicht in ein paar Jahren vielleicht auch mal für Deutschland validiert?
Naja, also ich werde erstmal zurückhalten. Also erstmal sind die Risikomodelle, also wie viel Zeit haben wir für diese Frage? Haben wir auch noch was vor?
Eine halbe Minute.
Also, eine halbe Minute?
Bequatscht.
Also ich sag mal, ich mach's kurz, 5 Minuten.
Okay,
ja?
Sehr gut.
Also erstens, die Risikomodelle sind immer populationsabhängig. Ich kann auch einfach schneller sprechen. Also sie leben von der Kalibrierung auf Basisrisiken, Inzidenzen, Versorgungskontexte. Und da ist USA eine andere Bevölkerung als Deutschland, mit anderen sozialen Gradienten, mit anderen Ereignisraten. Ein Modell, was da gut diskriminiert, kann hier systematisch über- oder unterschätzen. Das zweite ist, dass Prevent bewusst soziale Determinanten und laborchemische Marker integriert, wie zum Beispiel HbA1c oder auch Nierenparameter. Das ist erstmal plausibel, aber auch diese Variablen sind stark kontextabhängig. Auch da wieder USA, anders als Deutschland. Das dritte ist, es sind nur 4 Punkte, Herr Nössler. Das dritte ist, die Risikoschwellen sind nicht neutral. Wenn Prevent tendenziell niedrigere Risiken auswirft und gleichzeitig aber die Interventionsschwellen gesenkt werden, dann verschiebt sich automatisch die Grenze dessen, was als behandlungsbedürftig gilt. Und da haben wir es wieder.
Ja.
Es ist eine Expansion der Medizin, eine Expansion der Indikation, eine Expansion der Population der Kranken. Und das vierte, ganz praktisch, Sie haben es angesprochen, wir haben in Deutschland mit Score 2 und Ariba etablierte und zumindest teilweise auf europäische Populationen abgestützte Instrumente. Und die sind in Leitlinien und hausärztlicher Praxis auch verankert. Also ein Risikorechner ist kein objektives Messinstrument, es ist ein kontextgebundenes Entscheidungswerkzeug. Und ich glaube nicht, dass wir ein neues Tool brauchen. Habe jetzt auch nicht das ganz große Bedürfnis, die Sache noch komplexer zu machen.
Okay. Spannend.
Das ist meine Einzelmeinung.
Ja, spannend an der Stelle wird natürlich dann auch in den nächsten Jahren sein, wenn Prevent jetzt in den USA mehr etabliert wird, dass das dann auch häufiger eingesetzt wird in großen klinischen Studien, die wir dann doch irgendwie interessant finden. Und dann muss man das dann irgendwie auch übersetzen können, nicht? Auf die hiesigen Versorgungskontexte. Das wird dadurch nicht einfacher werden, ne, wenn ich Sie richtig verstehe.
Nee, aber das wird schon einfacher.
Das wird schon einfacher, ja. Und ich meine, es ist auch so eine Beobachtung, mit jeder neuen feinen Kalibrierung und vermeintlich besseren Risikostratifizierung, Sie haben es schon angedeutet, werden en passant immer gleich nochmal die Schwellen und Zielwerte mit abgesenkt. Also am Ende haben wir sowieso nichts gewonnen dadurch.
Ja.
Gut, also wir stellen erstmal fest, das ist jetzt mal eine nüchterne Bestandsaufnahme, in den USA soll man jetzt bitte Prevent statt PCI zur Risikoabschätzung nehmen. Und Martin Scherer sagt, wir sind hier aber in Deutschland. So. Und in Europa.
Wie gut, dass es diesen Podcast gibt.
Ja. Auch das im Übrigen.
Sie wüssten die Zuhörer gar nicht, wo sie wären.
Ja, wir helfen, wo wir können. Wir helfen wirklich in jeder Alltagssituation. Man kann uns auch anrufen, rund um die Uhr, 24/7. Und wir helfen beim Überkreuzen der Straße. Auch das würden wir tun. Gehen wir einfach einen Schritt weiter in dieser wunderschönen Dyslipidämie-Management-Leitlinie. Es gibt dort einen, habe ich gefunden, einen CPR-Ansatz. Da habe ich jetzt erstmal an kardiopulmonale Reanimation gedacht, ist sie aber nicht. Das ist die Abkürzung für Calculate, Personalize and Reclassify. Also 10-Jahres-Risiko kalkulieren, dann persönliche Risikofaktoren vielleicht noch ermitteln, LPA etc. Und dann reklassifizieren. Und jetzt kommt schon die nächste Abkürzung, KAK. Über den sprechen wir gleich noch an anderer Stelle. Zunächst einmal kalkulieren, personalisieren und im Zweifel auch reklassifizieren. Das klingt erst einmal doch eigentlich irgendwie logisch, oder Martin Scherer? Irgendwie so charmant. CPA.
Vieles ist charmant, vieles ist logisch, vieles klingt plausibel, aber man kann da nicht gleich einen Entscheidungsweg draus ableiten. Also CPR ist vor allem ein Instrument, ja, für eine Grauzone, könnte man sagen.
Mhm.
Da stellt sich dann oft die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Also wir bewegen uns ja in der Primärprävention häufig in moderaten Risikobereichen mit relativ kleinen absoluten Effekten.
Mhm.
Ich wundere mich, dass wir hier schon eine Viertelstunde sprechen, Herr Nössler, und noch nicht ein einziges Mal das Präventionsparadoxon zur Sprache gekommen ist. Aber dazu später vielleicht noch.
Mhm.
Ob ich da noch mich aufs LPA kapriziere oder auf das hochsensitive CRP oder den CAC-Score noch nachschiebe, das erhöht den Aufwand, das macht Komplexität, das macht Medikalisierung und Präventionsparadoxon.
Das bringt nichts.
Okay, ja, haben Sie schön gesagt.
Sie wollten sagen, es macht die Leute erstmal nur krank.
Es macht die Leute erstmal nur krank
und
macht fürs Individuum erstmal nichts und in großen Populationen, wenn überhaupt, nur kleine Effekte.
An der Stelle, man hat schon immer diesen Eindruck und ich meine, der ist ubiquitär in allen Leitlinien. Ich glaube, das zieht sich durch fast alle Fächer durch, dass man immer mehr ein bisschen mehr Sicherheit gerne noch hätte in der klinischen Abschätzung und dann messe ich lieber hier noch was und da noch was. Lesen Sie das auch so?
Ja, ich lese es so und ich benenne es als weltfremde Pseudopräzision.
Ja, Pseudopräzision.
Und dann verstärken wir eigentlich das, was in Deutschland die letzten Jahrzehnte über schiefgelaufen ist. Ein teures Gesundheitssystem, das nicht effizient ist. Ja, wie soll ich sagen, mit sehr hohen Aufwänden, aber einer Lebenserwartung, die so naja ist, mit dem alten Dogma, dass man die Medizin nur groß genug machen muss und dann wird schon alles gut werden. Und das haben wir ja jetzt hoffentlich begriffen, dass das nicht der Fall ist, dass die Länder, die besser sind als wir, dass die keine aufgeblähte Präventionsmedizin haben, die sie immer größer machen. Die haben eine gute Verhältnisprävention, die haben eine Zuckersteuer, die haben ein Tabakwerbeverbot, die haben Konzepte für Ernährung, Bewegung und für ein Leben, das Verhaltensänderungen einfach leichter macht.
Ja. Und wenn es das Fahrradfahren ist, so.
Ja, wir haben selber oft auch in der DGAM die Verhaltensprävention immer sehr scharf abgegrenzt von der Verhältnisprävention. Eigentlich sind die beiden mehr oder minder ineinander verschränkt.
Mhm.
Verhältnisprävention bedeutet, dass die Lebensumstände sich so ändern müssen, dass gesundheitsförderliches Verhalten einfach wird und einfach in den Alltag integrierbar wird. Und diese Leitlinie hier, die geht eben in die völlig falsche Richtung. Noch mehr Geld ausgeben, noch mehr Medizin machen, noch mehr Medikamente und dann wird schon alles gut werden.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt schon kritisieren soll oder ob ich Sie noch
dürfen,
fünf
Sie, bis
sieben
Sie mich ja die ganze Zeit, aber dann machen Sie es ja mal richtig.
Ja, wo bitteschön ist der Leitlinien-Watch-Check? Ja, es spricht da aus dieser ganzen Leitlinie das Pharmainteresse. Also wenn die Leitlinie jemanden nützt, dann der Pharmaindustrie.
Ja. Also dann machen wir zwar jetzt hier mal Leitlinienwatch. Das können wir natürlich nicht so profund, wie das die Herrschaften dahinter machen. Und ich glaube auch, dass die mangels Lebenszeit, die die zur Verfügung haben, es sind ja einige Überzeugte, die dahinter stecken, dass sie sich auf die europäischen Leitlinien fokussieren. Aber was man hier an der Stelle vielleicht mal cliffhangern darf, ist eine sehr schöne Tabelle in diesen Publikationen, wo die Financial und andere Conflicts of Interest stehen. Und es sei an der Stelle verraten, das sind wirklich bunter Reigen an Interessenkonflikten. Soweit ist das doch aber erwartbar, Martin Scherer. Das überrascht uns jetzt nicht.
Nee, ich will ja auch nicht überrascht werden, sondern ich will, dass die Welt ein bisschen besser wird. Und mit dieser Leitlinie sicher nicht.
Okay. Ich möchte gern zum Thema Effizienz und zum Thema Verhältnisprävention noch ganz kurz zwei Dinge loswerden, die mir jetzt direkt durch den Kopf gegangen sind, als wir erzählt haben. Das eine ist vielleicht ein Hörtipp, wer sich das anhören will. Wir zeichnen, wie gesagt, am Freitag, den 20. März abends auf. Und heute Morgen um 10.08 Uhr, wie jeden Freitag, lief im Deutschlandfunk die Sendung Lebenszeit. Da ging es um Nachhaltigkeit, egal welche Rolle spielt Klimaschutz noch für Sie. Das ist wirklich hörenswert gewesen. Weil da ging es um eine ganz banale Frage, nämlich wie soll ich klimagerecht leben? Und ein Hörer, der da anrief, der sagte dann, naja, es wird mir so viel abverlangt, aber es wird mir so schwer gemacht, das umzusetzen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Wir wollen doch uns gesünder verhalten. Wir wollen vielleicht auch klimagerechter konsumieren, aber wir sind an der Stelle, dass wir feststellen müssen, der Markt hilft uns dabei nicht, oder?
Ja, gerade Klima ist ein Paradebeispiel für eine himmelschreiende soziale Ungerechtigkeit, ja. Weil 47% des CO2-Ausstoßes von den 10-30% der Welt verursacht werden. Und da, wenn man da mal ansetzen würde, dann könnte man den Hörer, der sich da zu Wort gemeldet hat, vielleicht sogar in Ruhe lassen.
Ja, und?
Aber, ja, Herr Nössler, wo wir schon mal bei den Hörtipps sind, wir waren eben bei Lebenserwartung und Prävention.
Genau.
Bitte packen wir doch in die Shownotes auch den ersten deutschen Präventionsgipfel der AOK vor 2 Wochen in Berlin.
Ja.
Ich durfte da auch mitmachen. Kann man sich anhören noch im Internet, auch ansehen, die Veranstaltung.
Kann man sich anhören, ansehen. Und es gibt dazu auch eine Publikation. Ich glaube, heißt sogar Public Health Index, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Würden wir auch mit verlinken. Wo die so einen Ländervergleich gemacht haben und da wird nochmal mit belastbaren Zahlen genau das untermauert, was Sie gerade gesagt haben. Da sind wir echt schlusslich. Ich will den Bogen spannen und dann wieder zu den USA zurückkommen. Stichwort Weltmeister. Weltmeister sind wir in Sachen Ineffizienz im Gesundheitssystem nicht ganz. Da sind wir vielleicht Vize in Deutschland. Absoluter Weltmeistertitel, Inhaber seit Ewigkeiten sind die USA. Und wenn ich es richtig sehe, Martin Scherer, schicken die sich mit solchen Leitlinien an, diesen Weltmeistertitel ernsthaft verteidigen wollen, das ineffizienteste und teuerste Gesundheitssystem zu haben, oder?
Also mit solchen Leitlinien ist man da auf dem besten Wege, auf jeden Fall.
Okay, dann machen wir vielleicht an der Stelle nochmal einen Tipp und schicken diese Guideline auch an den Deutschen Fußballbund. Vielleicht findet die Fußball-WM ja statt. Das sieht im Moment ja irgendwie so ein bisschen 50-50 aus. Vielleicht können die ja was aus dieser Guideline lernen, wie wir dann doch Fußballweltmeister werden. Ich habe mir aufgeschrieben, was wir alles verlinken. Ich muss ja hier ein bisschen Überblick behalten. Wir gehen wieder in die Leitlinie rein und wir kommen zu unserem Lieblingsthema LDL-Verwaltung und zwar Zielwerte. 2018 haben die in den USA die Zielwerte 1-2 so ein bisschen zur Seite geschoben und da gab es dann diese prozentualen Reduktionsziele, also eine 50% bitte weniger von Ausgangswert. Und jetzt haben die in dieser Leitlinie beides drin, nämlich einmal diese 50%ige Reduktion und dann doch wieder Zielwerte. Vielleicht, Martin Scherer, müssen wir das kurz erklären, warum die das so machen und vor allem, was sie da wollen.
Das würde heißen, ab einem 10-Jahres-Risiko von über 10% soll man unter 70 Milligramm pro Deziliter kommen beim LDL, bei einem mittleren Risiko unter 100 Milligramm pro Deziliter. Und das jeweils kombiniert mit der Forderung nach etwa 50%iger LDL-Reduktion.
Mhm.
Das wirkt jetzt erstmal auf den ersten Blick differenziert, ist aber eigentlich eine doppelte Normierung. Absoluter Zielwert plus relative Senkung. Man könnte auch zugespitzt sagen, die Leitlinie traut weder dem Zielwert allein noch der Prozentreduktion. Deshalb verlangt sie beides.
Okay, und man also, muss beides mindestens erreichen.
Man muss beides erreichen bei völlig unklarem Zusatznutzen.
Ja. Also ich merke schon an der Stelle, wir haben noch gar nicht richtig angefangen, es bleibt kein gutes Haar übrig. Und wenn wir so weitermachen, ist diese Guideline etwas für Retraction Watch. Gehen wir weiter. Das war jetzt Primärprävention. Jetzt kommen wir mal zur Sekundärprävention. Was ich interessant fand, bei der Sekundärprävention gibt es natürlich bekanntermaßen das sehr hohe Risiko für Ereignisse. Und jetzt führen die da in dieser Leitlinie ein, dass nicht sehr hohe Risiko. Ich kann nicht mehr. Was ist das, Martin Scherer? Das nicht sehr hohe Risiko und das sehr hohe Risiko.
Naja, genau. Also auch das wirkt erstmal sehr differenziert. Sie teilt die Hochrisikogruppe nochmal ein in sehr hoch und nicht ganz so sehr hoch. Wobei ein sehr hohes Risiko, das sind die klassischen Schwergewichte, manifeste koronare Herzerkrankung plus Risikotreiber, ein rezentes Ereignis, mehrere Events, Herzinsuffizienz, Nierenerkrankung, Diabetes. Und für diese Patienten wird dann die LDL-Latte auf unter 55 Milligramm pro Deziliter gelegt.
Den kennen wir, ja.
Und die anderen sollen dann immerhin noch unter 70 Milligramm pro Deziliter kommen. Da kann man schon mal fragen, ob wir hier nicht anfangen, innerhalb einer ohnehin schon klar behandlungsbedürftigen Gruppe noch graduelle Perfektion zu betreiben. Also in der Sekundärprävention wird dann jetzt aus Hochrisikokrank nochmal so eine implizite Botschaft. Krank sind alle, aber manche bitte noch ein bisschen gesünder.
Ja, also du bist quasi nicht krank genug, aber trotzdem krank. Ja. Oh je. Tja, was ist denn das jetzt? Also von Partizipativität, von gemeinsamer Entscheidungsfindung kann man jetzt hier bei diesen immer neuen Schwellenwerten, die so hart klingen irgendwie, und die haben teilweise auch alle, das heißt teilweise, die meisten haben Empfehlungsklasse 1. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Empfehlungsklasse 1 heißt, es gibt mehr als eine randomisiert kontrollierte Studie dazu mit angeblich entscheidend harter Evidenz. Was ist das hier an der Stelle?
Das ist Murks, der Nössler. Das ist Murks. Und mit Shared Decision Making hat das alles gar nichts mehr zu tun, denn Shared Decision Making endet da, wo die Zielwerte so niedrig sind und dann so selbstverständlich gesetzt werden, dass die Entscheidung faktisch schon gefallen ist. Und wir eigentlich nur noch darüber sprechen, wie wir die Zielwerte erreichen.
Welches Molekül man reinkippt, ja.
Und das hat dann tatsächlich was von Pharmakopräventismus. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum quälen wir unsere Hörerinnen und Hörer damit?
Weil wir es können.
So nach dem Motto, mal sehen, wie weit wir gehen können und dass sie uns immer noch treu bleiben und sich das alles immer noch antun. Aber warum quälen wir sie damit? Unsere Zuhörerinnenschaft ist ja hauptsächlich absolut vernünftig und teilt, glaube ich, unseren Geist. Weil man, glaube ich, schon verstehen muss, was hinter dieser pharmakopräventiven Szene steckt, welches Mindset dahinter steckt. Denn es erreicht uns im Alltag. Und ich kann noch so sehr versuchen, eine vernünftige, Degaminal, Leitliniennal, Aribanal Präventionsmedizin zu machen, die wirklich absolut vernünftig ist und zugeschnitten ist auf das Individuum. Aber ich bewege mich ja in einem Umfeld, das sehr oft spezialistisch getrieben ist und aus diesem Mindset kommt, was wir hier besprechen. Mhm. Das sieht man schon auf den Laborzetteln, wo die LDL-Werte grundsätzlich rot sind, weil eben ESC-Grenzwerte zugrunde gelegt werden. Sie sehen keinen einzigen Laborwert, wo ein normaler Mensch ein normales LDL hat. Gibt es nicht. Und dann laufen unsere Patienten natürlich auch wieder zurück vom Kardiologen, von der Klinik in die hausärztliche Praxis. Und naja, und da gibt es eben dieses Mindset, mit dem müssen wir uns dann auseinandersetzen. Und das sind dann die Windmühlen, gegen die wir kämpfen. Mhm. Deshalb ist es nicht allzu schlecht, da einmal einzutauchen. Sie merken, ich rechtfertige gerade das, was Sie uns allen hier antun mit der Auswahl dieses Themas. Ja.
Naja, also ich habe Sie schon jetzt so verstanden und ich denke die Hörerinnen und Hörer auch, dass es hier einfach auch darum geht, die Windmühlen zu zeigen, damit man weiß, gegen was man angehen muss.
Ja.
Ja, okay.
So ist es.
Und immer natürlich auch wissen,
wie
dass...
Don Quixote und Sancho Panza. Ich glaube, wir hatten das mal...
Sancho Panza.
Wir hatten das mal auf irgendeinem Bildchen von einer unserer Episoden.
Und da muss man auch dazu sagen, ein treuer kardiologischer Zuhörer, auch Allgemeinmedizin oder andersrum, der hat uns genau dieses Bild geschickt, in der Tat, ja. Gut, also es geht hier nochmal wirklich wichtig, warum tun wir Ihnen und euch das an? Es geht tatsächlich darum, einfach zu wissen, was ändert sich kulturell, was wird kommen kulturell, damit man sich überlegen kann, wie kann man vielleicht auch diskursiv dagegen vorgehen. So.
Und es wird das Dogma bedient. Es wird das Dogma bedient, wir müssen einfach noch mehr Ressourcen, noch mehr Geld, noch mehr Medikamente in die Präventionsmedizin reinpacken und dann wird alles gut.
Ja, okay.
Ja.
Wir sind im Übrigen beim Abarbeiten an dieser Dogmatisierung jetzt schon bei Fußnote Nummer 13 gelandet. Schauen wir mal, wie viel noch hinzukommt. Wir machen einfach mal weiter mit dem Pharmakopräventismus, haben Sie es genannt. Und dann sind wir nämlich jetzt an der Stelle, auf die die Leute schon so sehnlichst warten. Lipoprotein A, jetzt kommt es ganz fett. In der Leitlinie wird empfohlen, natürlich wieder mit Empfehlungsklasse 1. Ist jetzt nicht so ein hohes Level of Evidence, aber so what, wen juckt das? Bei allen Erwachsenen soll Lipoprotein A mindestens einmal im Leben gemessen werden. Das überrascht vielleicht jetzt gar nicht so sehr. Und das Interessante ist, es gab davor eine Kann-Empfehlung. Jetzt ist das mit eben der Empfehlungsklasse 1 auch eine Soll-Empfehlung. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommen die überhaupt dazu? Was hat die bitteschön geritten? Wer hat da gepustet? Das hat doch gar keine Konsequenz, diese Messung.
Ja, die eigentliche Verschiebung liegt ja auch woanders. Also wir messen hier nicht, um direkt zu behandeln, sondern um Risiko zu markieren.
Mhm.
Und die Konsequenz ist dann keine spezifische Therapie, sondern eine Intensivierung der ohnehin schon empfohlenen Maßnahmen, vor allem der LDL-Senkung. Also hier wird das Lipoprotein A zum Türöffner für eine noch konsequentere Prävention, ohne dass sich hier therapeutisch wirklich irgendwas Grundlegendes Neues ergibt.
Das heißt, wenn wir beide jetzt morgen unseren LPA checken, dann können wir uns eigentlich gleich Bempedoinsäure und Ezetimib mit reinkippen.
Absolut, sofort. Und deshalb ist diese Empfehlungsklasse 1 so bemerkenswert. Die signalisiert eine Verbindlichkeit. Sie haben gar keine Wahl. Wir müssen aufhören, uns Chuck Norris-Witze zu erzählen, sondern sofort erstmal das LPA bestimmen. Und diese Verbindlichkeit, die wird sozusagen aus der antizipierten Zukunft gespeist. Einfach schon mal flächendeckend messen, damit wir bereit sind, wenn die Medikamente kommen. Also sowas wie Diagnostik auf Vorrat, im Vorgriff auf eine Therapie, die es eigentlich noch gar nicht gibt.
Da könnte man jetzt wieder einen retrograden Hörtipp machen zu der Healthism-Episode. Alle, die es nicht gehört haben, einfach nochmal reinhören. Ich fürchte, das geht jetzt so weiter, aber es bleibt uns ja irgendwie
nicht. Wollen wir es nicht abkürzen?
Nein, also wenn wir es zerlegen, Martin Scherer, dann zerlegen wir es bitte richtig. Sie haben gesagt, es geht jetzt hier gar nicht darum, dass eine konkrete Therapieentscheidung getroffen wird. Es geht darum, die Leute anzumalen. Ne? Also so, dass man dann einfach so mit der Farbrolle einmal drüber geht und sagt, so, jetzt hast du dein Stigma und dann sind wir weiter. Aber jetzt mal ganz hart aufs Herz, Hand aufs Herz. Wenn dann jetzt in den USA jemand in der Praxis hockt, in der GP-Praxis, in der Hausarztpraxis und macht das dann, was da in der Leitlinie steht und dann poppt da eben 180 Nanomol pro Liter LPA auf. Was macht denn der damit? Ist dann wirklich...
Also Hand aufs Herz, also Hand ganz hart aufs Herz. Also das ist erstmal ein klar erhöhter Risikomarker. Aber die Message ist klar, Sie haben gesagt, die Leute sind dann angemalt und dann muss man eben das Gesamtrisiko noch konsequenter managen und LDL möglichst niedrig, Blutdruck einstellen, Diabetes optimieren, Lebensstil optimieren. Also das Heikle daran ist, der Marker hat dann eben Konsequenzen für die Intensität der Prävention, aber nicht wirklich einen eigenen Behandlungsweg. Das LPA macht dann aus einer Risikostratifizierung eine Art Risikobewusstsein mit Verunsicherung, mit mehr Medizin, mit allem drum und dran. Und
Sie sitzen doch oft vor Gericht, nicht auf der Anklagebank, sondern als Gutachter.
Ich sitze bei Gericht, das ist was anderes.
Entschuldigung.
Als Sachverständiger.
Sie werden hin und wieder von Staatsanwaltschaften, von Gerichten gebeten. Ich glaube, die verpflichten einen dann auch. Ne? Man kann da nicht einfach sagen, habe ich keinen Bock drauf, Dinge zu begutachten. Und jetzt stelle ich mir folgende Situation vor. Vielleicht sogar in Deutschland. Kommen wir mal nach Deutschland. Man hat diesen LPA-Wert erhoben und der ist wirklich über 180 oder sonst wo, ne? Also Nanomol pro Liter. Jetzt sagen Sie, nee, aber Ezetimibenbituinsäure, da lasse ich mal schön die Finger von. Ich mache vielleicht ein bisschen an der Statindosis was. So, und dann gibt es 2 Jahre später ein Ereignis. Und natürlich steht diese LPA-Messung in der Patientenakte drin. Und dann kommt auf einmal eine Arzthaftungsklage. Sie hätten durch eine andere Therapie dieses Ereignis verhindern können. Ist das realistisch, so ein Szenario?
Also ganz abwegig ist es nicht. In dem Moment, wo es solche Empfehlungen gibt, wird es auch findige Anwälte geben, die sagen, hier ist ein Mensch an einem kardiovaskulären Ereignis gestorben. Das ist doch vermeidbar.
Ja. Warum hast du nicht?
Warum hast du das und das nicht gemacht? Mhm. Kardiovaskulärer Tod zählt ja paradoxerweise, Herr Nössler, zu den vermeidbaren Todesursachen. Ich frage mich dann immer, woran sollen sie denn sterben, die Leute? Ich weiß es auch nicht, woran Chuck Norris gestorben ist.
Alter.
Oder vielleicht wurde er von einem Kometen getroffen.
Der Mann ist Baujahr 1940, da darf man doch einfach mal sterben.
Nein, nein, Herr Nössler, falsch. Man darf nicht mehr sterben.
Mhm.
Man darf nicht mehr sterben, denn es gibt jetzt LPA und es gibt LDL und es gibt die Medizin und es gibt die Medizin Hybris und deshalb darf man nicht mehr sterben.
So hübsch kommen wir leider heute nicht aus der Nummer raus, aber es bringt ja nichts. Nochmal ganz kurz zum Thema LPA. Das ist hierzulande, es gibt auch diesen Streit in der S3-Leitlinie kardiovaskuläre Risikoprävention, gab es ja auch so einen Dissens, haben wir alles ausführlich besprochen, wird sicherlich auch noch ein paar Mal kommen. Es gibt eine ESC-Guideline von 2019 mit der EAS zusammen, das sind die Atherosklerotiker, hätte ich jetzt fast gesagt. Die hatten zuletzt gesagt, LPA bitte nur messen bei familiärer Vorbelastung oder wenn es im Lebensabschnitt sehr früh schon ein kardiovaskuläres Ereignis gäbe. Würden Sie davon ausgehen, dass das, was jetzt in den USA da empfohlen wird, dass das absehbar bei uns in den kardiologischen Leitlinien auch so empfohlen werden wird?
Es ist, glaube ich, Teil dieser medizinkulturellen Entwicklung hin zur Allmacht der Medizin, die unser Gesundheitssystem zu dem gemacht hat, was es ist, mit all seiner Ineffizienz. Da bin ich leider etwas pessimistisch. Also ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass es bei uns dann auch kommt und dass die ESC da mitspielen.
Ich versuche, eine kleine positive Aussicht einzubauen. Wir werden ja die Gespräche oder das Gespräch, das wir mit Stefan Blankenberg begonnen haben vor einiger Zeit, das werden wir ja fortsetzen, haben wir angekündigt. Nächstes Thema ist sowieso gesetzt, Marburger Herzscore, da wollen wir uns nochmal richtig schön die Köpfe einschlagen. Aber vielleicht wäre auch das ein Thema, das man dann in so einem Gespräch nochmal richtig durchstreiten kann, warum das aus Ihrer Sicht kulturell eine Gefahr ist, oder? Das könnte man sich ja mal auf den Zettel schreiben.
Steht schon drauf.
Steht schon drauf, sehr gut. Dann kommen wir jetzt, gehen wir weiter in dieser wunderschönen Leitlinie, die ist übrigens toll layoutet. Also das muss ich mal sagen, Chapeau, was die für coole Layouts machen. Da kann auch die NVL noch was von lernen. So, kommen wir zum großen Kack.
Wo das Geld ist.
Wo das Geld ist, gibt es schöne Layouts.
Genau.
Ja, dann kommen wir jetzt zum großen Kack. Das Kack-Scoring, der Kack-Score, wir reden über Coronarkalk, war in der alten Cholesterol-Leitlinie von 2018, war das noch eine Empfehlung Klasse 2a. Also kann. So, und jetzt gibt es zusätzlich, wir haben ja dieses intermediäre mittlere Risiko und dann gibt es noch dieses Borderline-Risiko, also ab 3% für 10 Jahre bis, glaube ich, 5, ne? Irgendwie so. Da gibt es jetzt tatsächlich eine Empfehlung nach Empfehlung Klasse 1. Should be used for further risk stratification, ein Kack-Score zu bestimmen. Wir reden hier von einer radiologischen Untersuchung. Ist vielleicht nur ein Millisievert. Egal, aber die sagen wirklich, das soll ab Borderline-Risiko, wir reden von 3% aufwärts, 10-Jahres-Risiko, soll der Coronarkalk im CT bestimmt werden. Die haben sie doch nicht mehr alle, Herr Scherer.
Nee. Nee, also das ist schon ein sehr harter Sprung. erstmal auch einen Sprung von 2a auf 1 in der Empfehlungsstärke.
Mhm.
Auch hier geht's von der Plausibilität in Richtung Verbindlichkeit. Und diese Verbindlichkeit, die ruht im Wesentlichen auf Beobachtungsdaten und überhaupt nicht auf robusten, randomisierten Interventionen. Das ist wieder ein harter Kritikpunkt, den ich da anbringen muss. Also hier wird wieder aus einem Risikomarker ein Handlungsautomatismus. Und mit dieser Denke machen wir die Medizin kaputt.
Das ist die Überschrift für diese Episode. Man könnte auch drüber schreiben, mit dieser Leitlinie machen wir die Medizin kaputt. Martin Scherer sagt ja, dann ist das hiermit beschlossen. Bleiben wir noch ein bisschen bei unserem Corona-Kalk. Also gibt ja, wissen die meisten, es gibt Kack 0, das heißt, ich sehe keine Kalzifikation. Und dann geht es halt hoch, Kack größer 0 heißt, ich sehe halt ein bisschen Kalzifikation und dann wird halt hochgescored. Und irgendwann habe ich über 100, über 300, über 1000. Das sind dann so die Schwellenwerte, an denen man dies, das, jenes tun soll oder eben auch nicht. Jedenfalls, sobald Kack größer 0 ist, bin ich eigentlich schon dran. Dann soll therapiert werden mit allem, was die moderne Kardiologie und Pharmakotherapie hergibt. Und da gibt es also jetzt eine Empfehlung, das fand ich dann wiederum recht positiv. Da schreiben die, Kack 0 heißt, da kannst du dich eigentlich ziemlich zurücklehnen und dann kannst du dir auch die Statintherapie im Zweifel erstmal sparen oder guckst du in den nächsten Jahren nochmal nach. Und dann kommt natürlich dieses alles größer 0, bist du eigentlich komplett fertig. Tja, ist da jetzt noch was Gutes drin in diesem Kack 0? Kannst du eigentlich dich zurücklehnen oder lassen sie an dem
nee,
auch
kein... Wie kommen sie denn zu dem Kack 0? Wie kommen sie denn dazu?
Na, mit dem CT.
So, noch ein bisschen mehr Bildgebung, noch ein bisschen mehr nicht indizierte Diagnostik. Das haben wir alles schon im System und zwar viel zu viel. Ja, also für den Einzelnen ist es schön, wir wissen, dass Gesunde es lieben, sich ihre Gesundheit bestätigen zu lassen. Da können sie sich erstmal freuen.
Ja.
Dann ist da erstmal Entwarnung da. Kack positiv, ja, Therapie bitte starten.
Mhm.
Die Leitlinie verkauft das als eine elegante Entscheidungsvereinfachung. Im Kern ist das nichts anderes als eine harte Schwellenlogik.
Mhm.
Auf Basis eines kontinuierlichen Risikomarkers. Und da, wo eigentlich ein Graubereich wäre, entsteht jetzt plötzlich ein Ja-Nein-Mechanismus. Aber der Mensch ist nun mal kein binäres Wesen. Die Leitlinie hätte ihn gerne als eines.
Mehr.
Zumindest, wenn Koronarkalk im Gefäß ist.
Mhm.
Also wir tun so, als würde hier ein einzelner Messwert eine komplexe Risikobiografie abbilden kann. Und das ist mitnichten so. Ja.
Ich sehe gerade übrigens, ich bin gerade bei Dr. Lipp, ich könnte direkt für Montagmorgen 7.30 Uhr hier bei mir um Ecke einen CT-Termin Thorax ausmachen. Vielleicht mache ich das einfach mal aus Spaß. Nee, das ist ja kein Spaß, haben wir
gelernt. Die Solidargemeinschaft freut sich, sie sind gesetzlich versichert.
Genau,
bravo.
Genau, ich würde allerdings solche Dinge, die ich dann aus Spaß, in Anführungszeichen, ist ja kein Spaß, die würde ich tatsächlich als Selbstzahler machen.
Freut sich ihr Geldbeutel, jawohl.
Ja, Gott, die 300 Mack, die sammeln wir dann irgendwie ein, oder?
Wie viele Abonnenten brauchen wir für ein CT, Herr Nössler?
Ach, ich würde sagen, da reichen eigentlich schon 3 Unterstützer-Abos.
Ah, na herrlich. Also liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, denken Sie mal drüber nach.
Genau, wenn Sie wollen, dass der Nössler hier einmal zum Cardio-CT rennt, einfach abonnieren auf evidenzupdate.de. Ich hoffe nicht, dass das jetzt ein falsches Incentive ist. Gehen wir weiter. Es gibt einen lesenswerten Artikel zum Thema Koronarkalk von dem Kardiologen John Mantrola. Kennt viele, schreibt, der hat seinen Podcast bei Medscape, This Week in Cardiology, sehr hörenswert, jeden Freitag. Schreibt auf Sensible Medicine und dort hat der tatsächlich einen kritischen Artikel dazu veröffentlicht, weil es gibt in dieser Leitlinie eine Empfehlung inzidentellen Kack, also quasi Zufallsbefunde aus nicht-kardialen CTs zu nutzen. Interessanterweise steht das ja auch in der S3-Leitlinie in Deutschland drin, dass solche Zufallsbefunde dann für Kack herangezogen werden können. Und ich ahne, es gibt da ein bisschen Streit auch hier in der Bubble. Jedenfalls kritisiert Mantrola das und zwar aus zwei Gründen. Einmal das Thema Haftungsfrage, wir hatten das eben schon gerade angesprochen. Was ist denn, wenn ich dann so einen zufälligen Kack größer 0 habe und dann gibt es ein Ereignis, bin ich dann am allerwertesten, wenn ich da nichts draus mache? Und das Zweite, was er sagt, Und das ist so eine Generalkritik an der gesamten Leitlinie, auch von ihm, Kardiologe wohlgemerkt, der sagt, die machen das mit einer Empfehlungsklasse 1, dieses should be used, aber es gibt nicht eine einzige randomisiert kontrollierte Studie und da sagt Mantroller, Artikel ist verlinkt, das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Leitlinie, dass die überall Klasse 1 schreiben, obwohl es kaum RCT gibt. Was machen wir jetzt damit?
Dem kann ich leider nicht widersprechen. Das sind im Wesentlichen Beobachtungsdaten, die da zitiert werden.
Ja.
Die Klasse 1 Empfehlungen sollen ja eine hohe Handlungsrelevanz in der Praxis haben.
Ja. Also Sie stimmen ihm voll und ganz zu und wäre dann jetzt meine praktische Konsequenz von Ihnen, Obacht bei inzidentellen Kackbefunden? Oder wie würden Sie damit umgehen, wenn, sagen wir mal...
Sich angucken, ja, algorithmisch gehorchen, nein. Mhm. Ein inzidenteller Kackbefund ist kein Anlass zur Medikalisierung oder zum Automatismus zur Medikalisierung. Man darf dann mal nachdenken, man darf ein hausärztliches Risikogespräch machen. Aber was ja hier diese Leitlinie mit D jetzt einmal, ja, gesprochen, diese Leitlinie hier wirklich impliziert, das sollte man nicht tun, dass ein Zufallsbefund von der Radiologie direkt in die Pharmakologie durchgereicht wird und die Evidenz dann hinterher stolpert. Das ist keine gute Entwicklung.
Ich habe gerade die Überschrift angepasst. Mit dieser Leitlinie machen wir die Medizin kaputt.
Was wenig originell ist, halt, als ich meine ersten Vorträge über Leitlinien gehalten habe, da wurde ich immer gebeten, in den Titel Leitlinie mit D zu schreiben. Aha. Also neu ist es nicht.
Ja, okay, gut. Dann überlegen wir nochmal, vielleicht fällt uns noch was Originelleres ein. Wobei das natürlich jetzt auch bei Ihnen dann die Sicht des Leitlinienautors und Koordinators ist. Da steckt ja noch mehr Leid drin, wenn ich es richtig erinnere, oder? Anderes Thema. Machen wir vielleicht nochmal so ein letztes Häkchen dran an das Thema Kack bzw. Kackscore. Es gibt da drin dann tatsächlich auch eine Empfehlung, wenn ich ein Kackscore mit größer gleich 1000 habe, dann soll eben auch wieder hier Empfehlungsklasse 1, also alles total super und du sollst und weh, du machst das nicht, dann verlierst du deine Approbation. Bitte LDL-C Zielwerttherapie kleiner 55 Milligramm pro Deziliter. So, das ist jetzt erstmal nur eine Kalzifikation, sonst nichts. Nichts hatte, kein Ereignis, gar nichts. Die werden behandelt wie Leute, die ein schweres Ereignis hatten. Tja, kann man das dennoch?
Das ist der eigentliche Paradigmenbruch, Herr Nössler. Man denkt immer, es könnte nicht noch schlimmer werden, doch es kann. Hier wird ein Bildbefund, wird therapeutisch einem Ereignis gleichgestellt.
Ja.
Kack über 1000, ohne Infarkt, ohne Schlaganfall, ohne Symptome. Aber die gleichen LDL-Zielmarken wie bei MACE, also Major Adverse Cardiovascular Events. Das kann man jetzt als radikale Prävention feiern. Man kann es aber auch als eine Pathologisierung des Asymptomatischen lesen und als Teil dieser medizinkulturellen Fehlentwicklung, über die ich schon lamentiert habe.
Mhm.
Wir behandeln hier nicht eine Krankheit, wir behandeln Kalk oder noch schärfer. Die Leitlinie erklärt den Risikomarker zu GAP-Patienten und macht dann so en passant aus einem CT-Befund eine therapeutische Identität.
Die Pathologisierung des Asymptomatischen, da haben wir es wieder. Früher wurden Laborwerte behandelt, jetzt werden Röntgenbilder behandelt, beziehungsweise Kalzifikation. Gut, merken wir uns, gehen wir weiter. Es gibt natürlich auch eine Menge Empfehlungen zu Substanzen. Beim Beduinsäure haben wir schon angesprochen, sparen wir uns jetzt aber direkt mal. Da könnten wir eine extra Episode zu machen. Wir kommen zu dem nächsten neuen heißen. So, alle wissen, was vielleicht dahinter gesteckt hat.
Ja, bei Kackscore könnten sie das eigentlich auch immer machen.
Ja, aber der heißt ja so. Also, das ist ja.
Ach so.
Da zitieren wir den ja nur, nicht? Das ist ja nicht unsere Sprache, das ist die Kardiologensprache. So, also, wir sind im Bereich LPA-gerichtete Therapien. Da gibt es ja schon 1, 2, 3 zugelassene und es kommen neue dazu. Wir fangen mal an mit Inclisiran. Es ist eine Small Interfering RNA, die wird, ist schon ein bisschen länger irgendwie jetzt auch in der klinischen Erprobung, ist von Novartis, die wird zweimal jährlich subkutan injiziert. Und da gibt es eine 2a-Empfehlung bei Menschen, die ein sehr hohes kardiovaskuläres Risiko haben, das ist wichtig an der Stelle, und bei denen ein PCSK9-Antikörper nicht vertragen wird oder die, wie auch immer, therapierefraktier erscheinen. Bei denen kann man das erwägen. Fakt ist aber, wenn ich auf Inclisiran schaue und dadurch schaue, das Einzige, was es an Studien gibt, ist, ja, okay, das senkt irgendwelche Laborwerte, aber es gibt keine Studien, die belegen, dass ich damit wirklich MACE, also ne, kardiovaskuläre Ereignisse, reduzieren kann. Wie sehen Sie diese Bewertung? Immerhin 2a.
Ja, das ist, Inclisiran ist eigentlich das perfekte Symbol dieser Leitlinie. Hochmodern, aber klinisch überhaupt noch nicht zu Ende erzählt. Inclisiran senkt LDL zuverlässig. Das Dosierungsschema ist elegant, zweimal im Jahr. Das ist sehr verführerisch, Herr Nessler.
Ja.
Aber was fehlt, das sind eben harte Endpunktdaten. Und das zieht sich ja durch wie ein roter Faden. Und deshalb passt es ins Gesamtbild. Die Leitlinie verschiebt sich eben von der evidenzbasierten Therapie hin zur plausibilitätsbasierten Intervention.
Also man muss das nochmal sagen, das Studienprogramm hinter Inclisiran, das sind die Orion-Studien, gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt packen wir noch die Hypertriglyceridämie drauf. Da gibt es jetzt eine Empfehlung in dieser Leitlinie, das Ding nennt sich Olezarsen. Handelsname ist Tryngolza, ist auch in der EU zugelassen und verfügbar, 80 Milligramm einmal im Monat subkutan. Wer es wissen will, in Deutschland beträgt der Apothekenverkaufspreis für ein Pen fast 30.000 Euro. Und das Ganze mal 12, also kann jeder selbst ausrechnen. Das Ganze ist ein Antisens-Oligonukleotid gegen ApoC3. Und da gibt es jetzt tatsächlich in dieser US-Leitlinie eine Empfehlung mit Klasse 1 bei eben Patienten, das ist jetzt eine seltene Geschichte, mit dem familiären Chylomicroanämie-Syndrom FCS und Triglyceriden größer 1000 Milligramm pro Deziliter, sehr spezialisiert. Kann man wenigstens da sagen, für diese seltenen Fälle, für diese Betroffenen, gut, dass wir da jetzt was haben?
Also das ist eine der ganz wenigen Stellen der Leitlinie, wo ich mal sagen würde, hier passt die Stärke der Empfehlung zur klinischen Situation.
Mhm.
Das ist wirklich eine ganz spezielle Situation. Familiäre Chylomicronämie-Syndrom, das mit Triglyceriden jenseits der 1000 Milligramm pro Deziliter. Und das hat aber, Herr Nössler, nichts mehr mit langfristiger Risikomodifikation zu tun, sondern mit einer akuten Pankreatitis-Gefahr.
Ja.
Und das ist schon eine seltene, aber riskante Konstellation. Und dafür ist es dann auch gut, wenn es hochspezialisierte Therapien gibt.
Okay, also Lob an die Leitlinienautoren.
Nein.
Naja, Sie haben immerhin gesagt, es ist gut, dass es für diese Betroffenen dann wirklich auch Alternativen gibt. Das habe ich mitgenommen.
Aber deshalb muss man ja nicht gleich loben.
Okay, also wir nehmen das Lob an der Stelle für die Leitlinienautoren zurück. Aber trotzdem ist Martin Scherer dankbar, dass es auch für Menschen, die von schweren Erkrankungen betroffen sind, Optionen gibt. Kommen wir weiter und vielleicht können wir es da versuchen mit einem Lob. Ich bin gespannt, was Sie sagen. Stichwort Nahrungsergänzungsmittel. Und da gibt es, das ist schon beeindruckend, eine ganz klare Empfehlung, und zwar Empfehlungsklasse 3. Das ist eine sehr scharfe Ablehnung. Empfehlungsklasse 3 sagt, wenn du das machst, gefährdest du deine Leute. Bitte tu es nicht, lass die Finger davon. Und die Ansage ist, Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht empfohlen werden zur Lipidsenkung, Triglyceridsenkung, LDL-Senkung. Die meinen damit Omega-3, Berberit, Knoblauch und so weiter und so fort. Überrascht Sie diese klare Ansage? Weil ich ganz ehrlich, wir hatten Longevity und so, das Zeug ist doch alles en vogue.
Naja, die Leitlinie sagt damit im Grunde nicht nur wirkungslos, sondern potenziell problematisch, sei es durch unklare Dosierung, fehlende Standardisierung oder falsche Sicherheit bei den Patienten.
Ja.
Man könnte sagen, also während die Leitlinie bei Hightech-Therapien großzügig in die Zukunft investiert, zieht sie bei Low-Tech einen harten Schlussstrich.
Ja. Der aber angemessen ist, Hand aufs Herz.
Ja, klar. Aber wie gesagt, da müssen wir im ersten Teil bei den Hightech-Therapien vielleicht auch genauso konsequent sein und sagen, wir machen es nicht plausibilitäts- Wir machen es nicht plausibilitätsbasiert, sondern evidenzbasiert.
Okay, also immerhin nehmen wir an dieser Stelle mal mit, an dieser Stelle NEM, haben die Leitlinienautoren wenigstens immerhin bewiesen, Martin Scherer, dass sie Empfehlungsklasse haben, nämlich 3 beherrschen. Also auch das können wir ja wohlwollend erstmal zur Kenntnis nehmen, dass sie das nicht verlernt haben. Machen wir weiter. Wir hatten eingangs schon gesagt, Vieselius CV Trial. Eine Studie, über die haben wir ausführlich gesprochen in der Episode zu den AHA-Krachern. Verlinken wir natürlich nochmal. Und ich hatte es auch schon gesagt, die Leitlinienautoren selbst haben in ihren Editorials geschrieben, sie müssen ihre Leitlinie nochmal überarbeiten, weil die wurde fertiggestellt, in Anführungszeichen Drucklegung, bevor die Vieselius CV Trial veröffentlicht wurde. Und deswegen muss man jetzt eigentlich demnächst schon Update raushauen. Also, vielleicht nochmal kurz Reminder, Martin Scherer, was war nochmal Vieselius CV und warum ist das so eine tolle Studie?
Das war Evolocumab versus Placebo bei Hochrisikopatienten ohne vorherigen Myokardinfarkt oder Schlaganfall. Evolocumab senkte LDL um 55% auf einen Median von 45 Milligramm pro Deziliter. Ja, und zum ersten Mal zeigt also ein PCSK9-Inhibitor einen klaren Nutzen bei Patienten ohne vorherigen Ereignis. Also eine Art aufgerüstete Primärprävention, wenn man so will.
Ja.
Und nochmal, Herr Nössler, da reden wir nicht nur über Postinfarktpatienten,
nee,
sondern über Hochrisikopatienten ohne Infarkt oder Schlaganfall und trotzdem einer signifikanten Reduktion von MACE.
Ja.
Bei gleichzeitig massiver LDL-Senkung. Also hier verschwimmt jetzt die Grenze zwischen Primär- und Sekundärprävention. Und das erklärt eigentlich auch die Dynamik der ganzen Leitlinie. Also wenn ich mit Evolocumab bei noch asymptomatischen Hochrisikopatienten Ereignisse verhindern kann, dann wird es doch völlig plausibel, früher, aggressiver und breiter zu behandeln. Ja.
Ja.
Das Problem ist dann eben nur, wir verschieben die Therapie immer weiter nach vorne in Populationen mit niedrigem absolutem Risiko. Ja, und dann kommt eben wieder die Frage nach Kosten, nach Nutzen, nach Verhältnismäßigkeit.
Ja.
Also Vieselius CV zeigt, dass wir können.
Ja.
Aber die Frage ist, ob und bei wem wir es auch sollen.
Ja. Also Vieselius CV zeigt, dass ich mit so einer mit so einem PCSK9-Hämmer Ereignisse reduzieren kann bei Gesunden. Nur zur Information, das Ding kostet im Jahr zulasten der GKV 200.000 Euro. Würden Sie die Leitlinienautoren auch so verstehen, dass in dem nächsten Update wir davon ausgehen müssen, dass Sie da mit einer Klasse 1-Empfehlung Evolocumab für alle Hochrisikopatienten empfehlen werden?
Das will ich überhaupt gar nicht mutmaßen. Also eigentlich wäre es die logische Endstufe der Entwicklung. Wenn je niedriger, desto besser gilt. Und Vieselius CV zeigt, dass es selbst in frühen Stadien funktioniert, dass da noch was zu holen ist, dann wird aus einer differenzierten Risikostratifizierung am Ende ein Einheitsziel. Und da gibt es auch kein Nachdenken mehr über Risikokategorien. Dann heißt es irgendwann, alle unter 55 Milligramm pro Deziliter LDL, ja, und fertig.
Ja. Und wehe, du bist drüber, dann hast du persönlich was falsch gemacht und hast ein moralisches Problem.
Oder der Arzt, der nicht leitlinienadherent behandelt wird, wenn man, was nie passieren wird, eine solche Leitlinie zugrunde legen würde, denn hier gibt es ja zum Glück die Dinge am Leitlinien.
Das, ich wollte gerade sagen.
Muss man vielleicht auch mal sagen.
Genau.
Ja? Sagen immer KVP, keiner weiß, was gemeint ist. Ich sage Degam Leitlinie, kardiovaskuläre Prävention.
Okay, perfekt. Er hat es einfach drauf, er hat es viel besser drauf als ich. Gleichwohl, es ist auch in den Shownotes verlinkt, die KVP-Leitlinie, die schöne S3-Leitlinie, kardiovaskuläre Prävention. Ziehen wir hier mal einen Strich drunter und versuchen wir es mit so Key Takeaways. Ich glaube, Practice Pointer ist an der Stelle schwierig. Versuchen wir es vielleicht erstmal im Positiven. Also man darf es ja nicht aufgeben, Herr Scherer, habe ich gelernt. Versuchen wir es mal im Positiven. Wenn Sie jetzt einer Kollegin sagen müssten bei Ihnen im Institut, in der Poliklinik, also die 3 Dinge, die solltest du wirklich mitnehmen. Die könnten für dich Practice Changing werden irgendwann mal. Welche wären das?
Also nichts.
Okay, dreimal nichts.
Also was man mitnehmen kann, ist, die Risikologik wird breiter und komplexer. Präventive Pseudopräzision.
Mhm.
Die Prävention wird aggressiver und früher. Die Diagnostik gewinnt mehr Macht. Das können so drei Dinge sein, die man da mitnimmt.
Ja.
Der medizinische, pharmazeutische Kulturkampf ist im vollen Gange.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ja. Und das Dogma der Medizinhybris in der Prävention wird eben weiterhin bedient.
Okay, also das wäre jetzt positiv formuliert. Kenne die Windmühlen, nicht? Die in dieser Leitlinie stecken. Gibt es etwas, was man vielleicht auch nochmal sich selbst und allen da draußen ins Stammbuch oder ins Aufgabenheft jetzt schreiben könnte, was man...
Sich nicht kirre machen lassen von dieser hohen Verbindlichkeit bei sehr begrenzter Evidenz, also Klasse 1 Empfehlungen für Dinge wie Incident Kack-Scores.
Ja.
Das ist einfach der Wahnsinn. Oder auch die algorithmische Überfrachtung. Das macht ja bei uns selbstkritischen Menschen gleich Defizitgefühlen. Denkt, da habe ich wieder was nicht verstanden. Nein, es ist eine algorithmische Überfrachtung. Es ist eine Pseudopräzision.
Hm.
Und dann eben die Tendenz zur Präventionsmaximierung. Davon darf man sich nicht unter Druck setzen lassen. Immer früher, immer niedriger, immer mehr. Ohne klare Diskussion von absoluten Nutzen. Ohne Diskussionen von Nebenwirkungen und Prioritäten. Also die Leitlinie zeigt, was medizinisch möglich ist, aber sie zeigt eben nicht, was in der Praxis sinnvoll ist. Und worüber wir heute viel zu wenig gesprochen haben, das sind so Dinge wie das Präventionsparadoxon, das ist das Inverse Care Law, Leitlinienwort schon mal kurz benannt. Das sind alles Dinge, mit denen man erklären kann, dass die Gesundheit der Bevölkerung und die Lebenserwartung insgesamt eben nicht allein durch Präventionsmedizin zu leisten ist, sondern das muss in der Verhältnisprävention passieren. Und dann kann man immer noch mit Früherkennung arbeiten, aber hier in der Leitlinie tritt ja alles zutage, was in der deutschen Prävention schlecht läuft und dass Prävention mit Früherkennung verwechselt wird.
Mhm.
Mit noch früherer Früherkennung und noch schärferer Behandlung von Risikofaktoren.
Ist doch aber auch schön, in Sachen Politikberatung könnte man dann doch jetzt hergehen und sagen, es wird ja jetzt wieder eine Reform des Präventionsgesetzes angekündigt. Da könnte man doch sagen, hier, wir schicken euch mal was, 134 Seiten, da könnt ihr genau gucken, wie es nicht geht. Und dann macht ihr einfach das Gegenteil.
Ich glaube, das brauchen die gar
das
nicht, Herr Nüssler. Wenn sie noch einmal in das Video reingucken, vom Präventionsgipfel der AOK, bei der Podiumsdiskussion zum Schluss saßen die gesundheitspolitischen Sprecherinnen von Grünen, CDU und SPD, Frau Kappert-Gondert, Frau Borchert, CDU und SPD, Frau Dietmar.
Ja.
Und die waren sich doch ziemlich einig. Im Publikum saß eine sehr enthusiastisch mitdiskutierende Renate Künast.
Mhm.
Und alle waren sich einig.
Ja, Sie wissen aber auch, wie Renate Künast mit vielen Jahren Abstand, als sie ja Ministerin war, drauf guckt und wirklich immer auch sagt in zahlreichen Interviews, gegen diese Ernährungslobby, nur beispielhaft, kommst du nicht an.
Ja, das hat sie gesagt.
Das hat
auch
sie gesagt.
Da wieder.
Ja.
Ja.
Ach, vielleicht schaffen wir irgendwann mal eine Episode, Martin Scherer, wo wir mal mit guten Gedanken rauskommen. Oder irgendwie fröhlich. Der gute Gedanke immerhin an der Stelle ist, es gibt Leute, die wollen das ändern und die wollen es besser machen. Und die kann man unter anderem in der Aufzeichnung vom AOK-Präventionsgipfel sich anhören. Das ist wirklich ermutigend. Die Lösungen liegen auf dem Tisch. Das ist die gute Nachricht, mit der wir rausgehen.
Die andere gute Nachricht, vertraut auf euren Menschenverstand, vertraut auf das, was euer Bauchgefühl sagt, vertraut auf die Dinge am Leitlinien, lasst euch da nicht unter Druck setzen.
Richtig. Und die letzte gute Nachricht ist der Cliffhanger.
Ja, es geht weiter. Es geht weiter mit modernen Medikamenten, die gar nicht mehr so modern sind.
Outdated.
Und jetzt treten die sogar gegeneinander an. Früher war das Markomat der Endgegner. Jetzt wendet sich plötzlich Apixaban gegen Rivaroxaban.
Ui, schauen wir mal, wer gewinnt. Ich freue mich drauf.
So ist es. Wir gucken es uns an.
Wir hören uns an, wir gucken es uns an und dann hören Sie sich das da draußen an. Marty Gera, war mir eine Freude. Freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dann. Tschüss.
Ich mich auch. Tschüss.